Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Wir hatten ja eigentlich vereinbart, heute über den überraschenden, sagen wir mal so vorsichtig formuliert, Vorschlag von Friedrich Merz zu diskutieren, die Einkommensteuerreform zu reformieren, indem er beispielsweise höhere Einkommen höher belastet, um dafür den Satz etwas niedriger zu machen. Das ist ein wichtiges Thema. Allerdings kommen ja gegenwärtig die Konjunkturprognosen der, wie es so schön heißt, führenden Forschungsinstitute raus. Und die signalisieren ja alle eine deutliche Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation. Und ich persönlich sehe nicht, wie man mittelfristig da rauskommen kann, nämlich Faktoren, die diesen Trend umdrehen sollen, dass es beispielsweise zu einer Belebung der Exporte kommt. Das war ja immer der Mechanismus, mit dem die deutsche Volkswirtschaft aus einer Rezession herausgezogen wurde. Das war ein Anspringen der Importe. Sehe ich nicht. Jetzt meine Frage an dich. Die, sagen wir mal, minus 0,6 oder 0,7% für dieses Jahr sind meines Erachtens realistisch. Ob das 0,5 oder 0,7 sind, ist letztlich egal. Aber wie beurteilst du die Erwartung, dass es im nächsten Jahr besser wird, die ja auch von der Regierung geteilt wird?
Ja, das ist in der Tat die ganz entscheidende Frage. Erstmal, ich stimme dir zu, ob das minus 0,3, minus 0,5, 0,7 ist, ist nicht
kriegsentscheidend.
Hinterm Komma, in der Tat, aber nicht in der Story, die sich damit verbindet. Und es ist ja interessant, dass die Prognosen jetzt auch auf das einschwenken, was ihr HI, was wir auch vom IW, wir hatten ja vorher schon die minus 0,5 letzte Woche. Also das zeigt aus der Stagnation, das ist ja erstmal die erste Feststellung, die wir im ersten Halbjahr haben, gibt es keinen leichten Weg heraus, sondern es wird noch mal mühsamer.
Aber du bist schon vorsichtig, du redest von Stagnation.
Das im ersten Halbjahr. Ja, im ersten Halbjahr. Ist ja vom Statistischen Bundesamt im Grunde
bestätigt worden.
Vorgelegt. Das haben wir als Stagnation. Also das ist ja, deswegen betone ich das so, aus einer Stagnation heraus ist es immer ganz besonders schwierig, weil du ja nicht in der Zyklik, in der du Fantasie entwickelst, es wird auch wieder anders, darauf setzen kannst, dass es automatisch irgendwelche Trigger gibt, die dich nach vorne bringen. Und das ist ja genau deine Frage. Der Export war es zu Recht, wie du sagst, fast immer. Es gab mal einen Konjunkturaufschwung, das war 83, der ist über den privaten Verbrauch
gekommen.
Da hat es vorher steuert. Das war auch der einzige. Ansonsten ist es im Wesentlichen ist die Mechanik. Export steigt an, Unternehmenserwartungen verbessern sich, Investitionen und so weiter. Wir kennen die Story. Beim Export haben wir an allen Stellen in der Weltwirtschaft Fragezeichen. Bei China haben wir hier schon hinlänglich diskutiert. Wir gehen davon aus, Wachstumstrend eher unter 5, wird mühsam.
Also schon eine positive Überraschung aus China, eine stolze Zahl, nicht?
Ja, aber ist ja für deren.
Also für deren, aber.
Jetzt, heißt aber, dass die Dynamik der Märkte geringer
nachgelassen
ist.
Nachgelassen hat.
Dass das von daher auch die Chinesen eigentlich vor der Frage stehen, wie sie strukturell die Volkswirtschaft entwickeln wollen. Das ist aber keine kurzfristig zu ändernde Frage. Wir haben in den USA immer wieder schwierige Konjunkturindikatoren, auch jüngst Auftragseingänge nicht so toll. Das heißt, ich glaube nicht, dass USA richtig abdreht, aber so ein Soft Landing kann man sich auch dort vorstellen. Das heißt, von der Exportseite sehen wir relativ wenig. In der Europäischen Union ist zwar insgesamt die Dynamik außerhalb Deutschlands etwas höher, ist ja auch unsere Hauptdestination für die Exportgüter, aber wird das auch nicht für sich drehen. Also die Frage ist, gibt es etwas, was die Stimmung hier verändert? Jetzt hat Olaf Scholz ja mal in der Haushaltsdebatte gestern den Deutschlandpakt vorgestellt. Das ist ja eine Ansammlung von Themen, die wir ohnehin schon kannten. Also ich meine, wie oft ist uns schon versprochen worden, oder uns, allen Akteuren in der Volkswirtschaft, dass die Genehmigungsverfahren schneller werden, die Planungsverfahren, die Bürokratie abnimmt. Ich habe mich nur gewundert, wenn ich das richtig gelesen habe, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, die Entlastungswirkung des Wachstumschancengesetzes hat er mit 32 Milliarden benannt. Mir sind da nur die gut 6 Milliarden bekannt.
Also,
ich wäre ehrlich, er hat da mehrere Jahre aufaddiert,
dahin zu kommen. Und kumuliert ja, aber auch selbst wenn es 30 wären, vor dem Hintergrund dieses Abrutschs, das wir in unserer Exportwirtschaft haben, die Industriesektor ist geschrumpft. Es ist signifikant geschrumpft und er war immer eigentlich der Wachstumstreiber. Selbst 30 Milliarden würden doch da als Push nicht reichen.
Nein, aber es ist immer die Frage, wie viel psychologische Wirkung davon ausgeht. Das erleben wir im Augenblick ja auch. Und das meinte ich auch eingangs mit dem Hinweis auf die Schwierigkeit, wenn man sich in einer Stagnation bewegt, dann ist das wie so eine selbstverstetigende Seitwärtsbewegung, weil keiner Fantasie entwickelt. Das kennen wir auch aus den frühen 80er Jahren. 80, 81, 82 war das ja auch so. Dann hat es einen politischen Wechsel gegeben, da hat es auch ein paar politische Maßnahmen gegeben. Die waren zum Teil von Schmidt, dann halt von Kohl gemacht. Aber das hat dann irgendwie so ein Paket losgelöst. Das sehen wir im Augenblick nicht. Und insofern ist ja in der Tat die Frage, hilft beispielsweise eine Steuerreform? Du hast es eingangs mit angeführt.
Eine Einkommensteuerreform.
Eine Einkommensteuerreform, die dann in der Breite, natürlich muss man irgendwie.
Also bleiben wir erstmal bei der Konjunktur, packen wir das mal ab. Also da sind wir uns einig, dass es, sagen wir mal, zur Zeit keine Anzeichen gibt, dass man sich irgendwie. Große Sprünge nicht machen wird. Und dass es irgendjemanden gibt, der uns am Schopf aus dem Sumpf zieht, der ist auch nicht sichtbar.
Auch nicht wirklich erkennbar, ja.
Gut, okay. Das heißt, flat auch im nächsten Jahr.
Das wird vom Verlauf her, wird vermutlich nicht so nicht eine Schrumpfung mehr sein, aber es wird im Grunde das, was du andeutest, irgendwie eine qualitativ, vielleicht nach oben gerichtet, aber doch eine Seitwärtsbewegung.
Gut, okay. So, und jetzt zum Thema, Joker, Einkommensteuerreform, Absenkung der Steuersatzes für niedrige Einkommen, Anhebung des Spitzensteuersatzes für höhere Einkommen. Wird das der konjunkturelle Impuls werden?
Mit Sicherheit nicht. Und solche Vorschläge, wie wir sie jetzt dieser Woche von der Union vernommen haben, leben ja davon.
Ja, nicht von der Union.
Von der CDU.
Ja.
Die anderen haben sich noch gar nicht geäußert. Aber ist ja jedenfalls mal ein Impuls. Aber die leben ja davon, dass alle Akteure, dass man unterstellt, alle Akteure, alle Beobachter haben ein hohes Maß an Vergessen, an Amnesie. Denn wenn man allerdings das.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Mich hat und sich an die Situation vor 2 Jahren erinnert, kurz vor der Bundestagswahl, da gab es von jeder Partei im demokratischen Spektrum einen Vorschlag für eine große Einkommensteuerreform. Die hatten alle mehr oder weniger die gleiche Überschrift, nämlich kleinere und mittlere Einkommen entlasten, also diesen sogenannten Mittelstandsbauch zu glätten, der ja durch die Stauchung des Tarifs über die Jahre entstanden ist. Es hatten mit Ausnahme von CDU, CSU und FDP die anderen auch im Blick, höhere Einkommen stärker zu belasten. Also da sortiert sich jetzt die Union mit ein. Es gab dabei Finanzierungsvorschläge, das Ehegattensplitting einschränken, Solidaritätszuschlag abschaffen, war nur von FDP und CDU-CSU vorgesehen. Aber das eigentliche Dilemma, und das zeigt ja die Struktur unserer Einkommensteuer, ist, dass wir oben nie so viel mobilisieren können, jedenfalls zu erträglichen Spitzensteuersätzen, um das zu bekommen, was in der Mitte an Steuerausfällen dann generiert wird. Muss ich einfach klar machen, das obere Prozent der Steuerpflichtigen zahlt 34% der Einkommen, der Steuerlast. 34%. Die unteren 1%, dann kommt das erste, vierte, bis du kennst die Zahlen. Ja. Aber ich will nur sagen, da oben haben wir 1% der Steuerpflichtigen. Und die sind schon bei einem Drittel mit dabei. Und die Frage ist,
hier muss
man
auch sagen, das sind relativ viele Unternehmen. Das ist ja ein typisch deutsches Merkmal, dass bei uns große und größte Unternehmen in Form der Personengesellschaft geführt werden. Das könnte man einem Schweizer oder einem Österreicher oder einem Amerikaner gar nicht klar machen.
Ja, wir haben das ja gelegentlich mal angeleuchtet, da muss es interessante Anreize geben,
dass
man nicht zur Kapitalgesellschaft wechselt oder zur Rechtsform
der Kapitalgesellschaft. Und dieser Anreiz heißt Erbschaftssteuer.
Und das kann so sein. so ganz einfach ist es mit der Erbschaftssteuer auch nicht, wie wir wissen. Ja. Also insofern frage ich mich, warum es eigentlich nie gelungen ist, eine Art Betriebssteuer in Deutschland einzuführen, die eine einheitliche Unternehmensbesteuerung organisiert und die Anteilseigner dann letztlich davon separiert und gesondert betrachtet. Aber Bert, es ist alles richtig, aber nochmal der Blick auf diesen Vorschlag
von Herrn Merz.
ich meine, er ist ja zu Recht dann auch von Herrn Lindner vorgeführt worden. Ne? Dann gesagt hat, naja, dann brauchst du aber einen Spitzensteuersatz von fast 60 oder
57 Prozent,
um da irgendwie die Mittel zu organisieren, die vorne dann wegfallen. Und das ist im Grunde ja das Dilemma, in dem wir uns hier bewegen. Ich meine, die Frage ist ja, wie es eigentlich möglich sein soll, das im Rahmen der Schuldenbremse zu organisieren. Das wird ja immer an der Stelle nie mitgesagt. Aber es ist immer der Subton, sowohl bei CDU, CSU als auch bei der FDP, dass über die Schuldenbremse nicht diskutiert wird. Dann muss aber auch mal einer erklären, wo die Mittel denn herkommen sollen.
Ja.
Und das verkennt alles, welche Rolle die Einkommensteuer mittlerweile hat. Sie ist die bedeutendste Steuer. Der Anteil liegt bei mittlerweile über 35%.
Mehr als ein Drittel des Gesamtsteueraufkommens kommt aus
der Steuer. Und sie lag aber mal im Jahr 2005 bei unter 30% Anteil am gesamten Steueraufkommen. Das heißt, die Einkommensteuer ist nicht nur die dominante Steuer mittlerweile, sie bestimmt auch den Verlauf der gesamtwirtschaftlichen Steuerquote, weil die Beschäftigungsdynamik, die wir seit 2005 erlebt haben, sich hier ganz besonders spiegelt und der Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Steuerquote von 20% auf nahezu 23% ist im Grunde getragen von der Einkommensteuer. Das heißt, man muss ja erst einmal sehen, dass diese Steuer in erheblichem Maße dem Staat Geld zugeführt hat. Sie partizipiert oder lässt zu, dass der Staat partizipiert an der wirtschaftlichen Entwicklung. Und wenn man die Geschichte mal rückwärts schaut, ab 1965, da gab es die erste Steuerreform noch unter Ludwig Erhard, die ihm da den Tarif verändert hat, dann stellt man eines fest, dass über einen langen Zeitraum Bert eigentlich immer in großen Steuerreformen in Abständen von 6, 7, 8 oder 10 Jahren zurückgegeben wurde, was zwischenzeitlich über Inflation
wieder reingekommen worden ist. Das nämlich war die Progressionszone ist ja gestaucht worden. Die war ja mal sehr viel gestreckter und jetzt fängt sie schon bei Facharbeiter.
Genau, aber das auf den Punkt wollte ich aber hinaus. Das ist eigentlich über lange Zeit möglich gewesen. Das galt auch noch für die dreistufige Steuerreform von Kohl in 80er Jahren. 87 bis 89 und 90 dann, wo sie ja dann auch den Spitzensteuersatz erstmal gesagt, dann die Schröder-Schule, dreistufige Steuerreform. Das waren alles Steuerreformen, die noch in dieser Logik sich bewegen, eigentlich zurückzugeben, was zwischenzeitlich an inflationären Mehreinnahmen dem Staat zugespielt wurde. Davon sind wir weit weg.
Naja, aber jetzt haben wir ja die Inflationsbereinigung, die Schäuble reingebracht
hat. Ja, die haben wir jetzt, aber trotzdem es hat natürlich der reale Zugriff hier dominiert.
Es geht also um den realen Zugriff. Das ist eigentlich das Problem. Und der ist sehr stark geworden. Es rutschen immer mehr Leute in die scharfe Progression.
Genau. So, und das ist natürlich auch eine Form von Leistungsanreizen, die man sehr problematisch sehen kann. Denn ich habe ja nichts gegen Spitzensteuersatz von 45%. Den kann man auch begründen. Man kann auch den Soli da integrieren. Das kann man ja alles machen, um das irgendwie zu vereinfachen und sagen, okay, ein bisschen, also das kann man kombinieren. Aber im Grunde muss doch jedem klar sein, eine ernsthafte Einkommensteuerreform kostet Geld.
Ja.
Du kannst nicht im Einkommensteuersystem die Dinge refinanzieren, es sei denn, aber dazu hat sich die Union auch nie bekannt, man schafft das Ehegattensplitting in weiten Teilen ab, schränkt es erheblich ein. Und wenn sie dann den Soli auch noch abschaffen wollen, das sind nochmal bei 7 bis 8 Milliarden, hast du wiederum eine Lücke. Also ich will einfach sagen, was mich so ärgert, und es baut sich sozusagen langsam, du merkst es in meiner Warte hier auch die Wut auf, dass wir einfach eigentlich für dumm verkauft werden.
Und das kann nicht sein. Nein, hier wird an Neid appelliert.
Ja, aber heißt an Neid appelliert? Es wird ja etwas vorgeschlagen, was an den eigenen Maßstäben der Partei, die das vorschlägt,
nicht gemessen wird. Ja, und man muss
natürlich. Dann ist es doch eigentlich kein Umgang mit Politik.
Einverstanden. Aber das ist ja alles richtig, was du sagst. Aber was natürlich in der gegenwärtigen Situation problematisch ist, wenn ich den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer erhöhe, treffe ich, habe es dann eingangs eben schon gesagt, substanziell Unternehmen damit.
Ja. Das ist ja genau der Punkt,
ja,
und deswegen man da dann auch zurückhaltend sein sollte. Das wird immer daher geplaudert.
Das sind die Reichen.
Das ist ein leichter Gang. Es sind die Reichen. Und es vor allen Dingen, ich habe ja schon gesagt, die Masse kannst du eh nicht mobilisieren, außer du hast wirklich einen ganz extremen Steuersatz, den wir noch nicht mal in den 50er Jahren hatten. Da gab es ja mal von den Alliierten noch diese sehr hohen Steuersätze.
90% war das schmal.
Ja, aber die Folge dessen war, dass der deutsche Steuergesetzgeber durch immer mehr Abzugsmöglichkeiten, Freibeträge und andere Posten das intern sozusagen im Tarif abgebaut hat, die Belastung. Und dann hat man mal die großen Reformen gemacht, die 65er habe ich erwähnt. Ja. Aber nochmal, aus dem Wahlprogramm der CDU-CSU für die Bundestagswahl 21 hätte sich ein Kosteneffekt, eine Belastung des Staatshaushaltes von 27 Milliarden ergeben. Jetzt ist man hier in einer ähnlichen Diskussion. Wo wollen die das denn herholen? Diese Diskussion, Bert, ist eine sozusagen nicht mehr akzeptable, weil wir sind eigentlich ein Stück weiter und das muss anders durchdrungen werden. Und die Frage der Unternehmensbesteuerung, die du zu Recht ansprichst, ist ja problematisch. Ich sehe das auch so, wir müssten eigentlich eine einheitliche Betriebssteuer haben. Aber wir haben sie jetzt nicht und wir haben auch nicht von heute auf morgen die Unternehmen in der Form der Kapitalgesellschaft. Deswegen kann ich ja nicht ignorieren, das kann man zwar begründen, aber ich kann nicht ignorieren, dass die da rumsitzen und eine Erhöhung des Einkommensteuersatzes sie trifft. Das ist ja, oder ich mache eine
Aber das wird bei der Diskussion ja immer wieder ausgeblendet. Hier sagt man ja, es trifft die reichen Haushalte. Ja, die reichen Haushalte trifft es auch, aber gegenwärtig in der konjunkturellen Abschwächung werden im substanziellen Maße Unternehmen betroffen.
Genau, und insofern
ist das ist ja meines Erachtens das Problem. Ich bin auch für eine, sagen wir mal, gleichmäßigere Belastung. Wir haben ja sehr viele Sprünge drin. Der Einkommensteuertarif ist im hohen Maße reformbedürftig. Aber jetzt einfach zu sagen, wir erhöhen den Spitzensteuersatz und senken damit den Tarif im unteren Ende etwas ab, ist in der gegenwärtigen konjunkturellen Situation und vor dem Hintergrund, dass aus welchen Gründen auch immer viele relevante Unternehmen einkommensteuerpflichtig sind, meines Erachtens der falscheste Weg.
Das ist natürlich der falsche Weg. Es ist in sich nicht schlüssig. Es ist von daher der falsche Weg. Man muss dann offen sagen, was unter Wagner es ja mal gab, einen abgesenkten Steuersatz für die Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbstständiger Tätigkeit in der Einkommensteuer. Dann hast du eine Schedulenbesteuerung, das widerspricht
dem Gedanken der synthetischen Einkommensteuer,
dass alles Einkommen aufsummiert wird und einem Tarif unterworfen wird. Das ist ja eigentlich auch richtig. Du willst ja keine Fehlanreize zwischen den verschiedenen Einkommensarten, dass ich da was hin und her schiebe. Aber auch dann muss man wenigstens mal darüber diskutieren. Aber selbst diesen Gedanken findest du nicht in der Debatte. Also vielleicht kann man es ja das einzig Positive, dass mal wieder über Einkommensteuer gesprochen wird und dass wir da ein Problem haben. Und dass insgesamt eine Systemreform, eine Strukturreform beim Tarif angezeigt ist, aber im Grunde wir uns hier am Ende der Steuerpolitik befinden. Die ist nämlich in der Verfassung mit der Schuldenbremse letztlich unmöglich.
Sie ist in Konflikt und wir reden hier über den Spitzensteuersatz. Das ist natürlich wichtig, darüber zu diskutieren. Wir müssen natürlich auch sehen, dass es außer Belgien kein Land in der OECD gibt, wo untere Einkommen so hoch durch Zwangsabgaben entlastet werden. Ja. Das heißt, wir müssen natürlich immer, wenn wir über Belastung sprechen, natürlich auch für die Haushalte die Sozialabgaben mitberechnen. Und das ist auch...
Das ist genau der Punkt. Da haben wir ganz andere Verschiebungen und ganz andere Belastungen. Und wir haben vorhin gefragt, das war ja unsere Eingangsdiskussion, würde das im Sinne jetzt der konjunkturellen Situation helfen? Nein, eine Steuerreform, die Unternehmen entlastet, schon. Denn die effektive Belastung der Unternehmensgewinne liegt in Deutschland bei 28,8%, wie die Kollegen vom CDW mit dem Tax Monitor da ausrechnen können. Und im Durchschnitt der Europäischen Union bei 18,8. Das heißt, das sind 10 Punkte Unterschied. Dann müsste man ja wenigstens erwarten, dass man...
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Um diesen Differenz bessere Qualität der Infrastruktur, bessere Verwaltung, schnellere Politik erlebt. Aber genau das sehen wir ja auch alles nicht. Insofern ist ja die Frage, wo ist Value for Money? Also was kriege ich eigentlich für meinen Steuereuro, den ich zahle? Und das kommt ja in der ganzen Debatte noch hinzu, die wir im Augenblick über die hohen Energiekosten haben, die eine Standortthematik auslösen. Ich will das jetzt gar nicht weiter diskutieren, will einfach sagen, die Steuerpolitik hat hier einen wichtigen Beitrag und sie wird im Grunde nicht auf die Frage zugeführt, was heißt das eigentlich für die Unternehmen?
Ja, das ist richtig. Und was mich eigentlich irritiert, also Friedrich Merz gilt ja eigentlich als Steuerexperte, aber dass er diese Verwobenheit zwischen Spitzensteuersatz, Erbschaftssteuer, ganz ausgeblendet hat. Ja. Das heißt, im substanziell ist der Spitzensteuersatz auch eine Steuer für Unternehmen, und zwar für große Unternehmen. Und man kann sagen, dass das falsch ist. Ich halte es für falsch. Es müsste eine Unternehmensbesteuerung geben, die rechtsformneutral ist. Ja, ja. Aber das in dieser Situation zu machen, ist für mich absolut kontraproduktiv. Wir schmieren in eine Rezession ab und dann belaste ich noch zusätzlich aus internen Gründen relevante Teile des Unternehmenssektors.
Ja, offenkundig hat es darüber auch kein weiteres Nachdenken gegeben, denn diese Idee, den Mittelstandsbauch zu glätten und eine Teilrefinanzierung durch einen höheren Spitzensteuersatz, hat es ja vor einigen Monaten schon mal gegeben, aus der Programmkommission, die Carsten Linnemann leitet. Und das ist ja dann schon mal zurückgeprügelt worden. Ich habe eher den Eindruck, dass das ein unkoordinierter Vorschlag von Herrn Spahn war, der Profilierung hier dient, aber nicht wirklich in der Partei diskutiert ist. Aber in der Frage, in der wir uns ja eigentlich sehen, ist, was kann für den Standort getan werden, muss eigentlich eine andere Ernsthaftigkeit verlangt werden. Und das sehe ich hier überhaupt nicht.
Gut, dann legen wir den Vorschlag mal als ACTA. Und jetzt darf ich dich wieder in die Rolle des weisen Diktators verweisen. Wenn du drei Wünsche bei einer Steuerreform frei hättest, unter Berücksichtigung gerade der Problematik der Besteuerung von großen Unternehmen, die in Form von Personengesellschaften geführt wird, wie sähe denn dieser Wunsch aus?
Naja, alles, was man vorschlagen kann, ist nicht 100% ohne Nebeneffekte oder Mitnahmeeffekte. Aber ich
Steuer ist immer mit Belastung verbunden.
So, naja, aber auch wenn ich dann Steuerentlastung organisiere, ich würde einfach den Rest Soli abschaffen. Der wird zu über zwei Dritteln von Unternehmen gezahlt, die in der Körperschaftssteuer veranlagt sind. Mhm. Und du hast eben darauf hingewiesen, großer Steuerzahler in dem oberen Spitzenbereich der Einkommensteuer sind die Personengesellschaften. Damit hätte ich mit einer gewissen Zielgenauigkeit eine Entlastung für die Unternehmen. Das ist auch klar und präzise und transparent greifbar, denn das sehen die ja auf, ist ja auf jedem Steuer extra der Solidaritätszuschlag ausgewiesen. Das kann der Bund alleine machen. Es wären Länder und Kommunen nicht wirklich in der Verteilung mit drin. Das ist ja die Zuschlag zur Einkommensteuer steht dem Bund zu. Und das wäre die einfachste und schnelle Lösung ohne jede Strukturreform.
Gewesen.
Das weigert man sich, weil man hier das Verteilungsargument nach vorne stellt. Das ist ja auch unter CDU-Regierungsführung nie gelungen, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Mich wundert, dass diese Diskussion aber jetzt nicht aus der Union kommt. Denn diese, wenn man es ernst nimmt, würde das für die Unternehmen
erhebliche Maße helfen. Weil der Rest Soli ist im allergrößten Teil eine Unternehmensbesteuerung.
So. Das zweite Thema, ich finde, das stärkste Instrument in dem Wachstumschancengesetz ist die Investitionsprämie. Das ist ja so ein bisschen so eine Art Tax-Credit-Lösung, die Amerikaner in dem Inflation Reduction Act haben, dass auch dann ausgezahlt wird, wenn ich keine Steuerlast habe, sondern in der Verlustzone bin beispielsweise. Das heißt, ich bekomme eine Prämierung der Investition. Das müsste man größer fahren. Das hat man sehr eingeschränkt auf Dekarbonisierungsinvestitionen. Ich glaube, das kann man aus guten Gründen erweitern über Digitalisierung. Also da kann man eine Menge machen. Die degressive AFA, das wissen wir alle, ist immer nur so ein temporäres Phänomen. Die zaubert dann jeder aus dem Hut, weil das nur eine zeitliche Verschiebung ist. Da kommt man irgendwie mit klar, wenn man kurzfristig jetzt Impulse
macht, das ja nur eine Steuerstundung ist.
Genau,
das würde ich da beispielsweise nach vorne schieben. Das ist eine Steuerstundung.
Ist ja auch in dem mit drin. Und die Stärkung der steuerlichen F&E-Forderung ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Das heißt, wenn man mal diese Aspekte zusammennimmt, aber ergänzt um den Soli und eine größere Investitionsprämie, ist das schon etwas, was den Unternehmen am Standort für das Investieren eine etwas andere Perspektive verschafft.
Weil wir das nicht dringend möglich, weil wir von extern keine Impulse kriegen. Aber jetzt die Frage, Herr Olaf Scholz hat ja einen Deutschlandpakt ins Schaufenster gestellt. Glaubst du, dass es dazu kommt?
Naja, ich meine, das Wachstumschancengesetz ist da ja auch nochmal mit aufgeführt. Das wird passieren. Das ist ja nun auch beschlossen. Das wird auch irgendwie durch die föderalen Gesetzgebungsstrukturen hindurchkommen. Wir haben das Thema der Verwaltung, der Bürokratie. Das ist eigentlich immer ein Konsensthema gewesen. Mich hat das übrigens immer schon gewundert, weil du hast das immer von jedem gehört. Ob das früher als Laschet NRW-Ministerpräsident war, das vorgetragen hat oder zeitgleich, ist immer noch im Amt, Stefan Weil, Sozialdemokrat in Niedersachsen, das ist echt wortgleich. Da habe ich mich immer gefragt, warum schließen die sich als Bundesländer nicht mal zusammen und machen entsprechende Gesetzesvorlage, die ja auch machen können und machen einen solchen Vorstoß. Da steht ja vieles drin, wo du sagst, ja, das hast du jetzt aber auch schon lange gehört, warum das jetzt nochmal einen Impuls setzen soll, was da, Impuls muss ja Erwartungen verändern. muss ins Positive drehen. Das heißt, es muss ein Überraschungsmomentum drin sein. In diesem Deutschlandpakt ist aber kein Überraschungsmomentum.
Ja, ich insistiere deswegen auf den Punkt, wir haben ja eingangs über die konjunkturelle Entwicklung gesprochen und die ist schlicht und ergreifend mau. Es werden im Gegensatz zur Vergangenheit keine expansiven Impulse aus dem Ausland kommen und deswegen ist es meistens dringend erforderlich, sagen wir, konjunkturelle Impulse aus dem Inland setzen. Und da wäre meines Erachtens eine Reform eben des Soli ein ganz entscheidender Aspekt, weil in diesem Bereich, weil das nämlich eine Unternehmenssteuer ist und das kann man
faktisch geworden ist
im allergrößten Teil, und das kann man nicht deutlich genug sagen. Und wenn ein paar das unserer Hörer gehört und mitbekommen haben, hätte das Gespräch sein Ziel erreicht. Ich bedanke mich.
Ich habe noch einen Lesetipp, Bert, für unsere Hörer. Nicht nur das, was du direkt anwendest, was die Konjunkturprognosen beider Häuser angeht, weil ich glaube, die Storys dahinter immer noch mal erhellend sind. Aber wer sich noch mal informieren möchte über die Einkommensteuerreformvorschläge vor der Bundestagswahl, meine geschätzten Kollegen Martin Besnoska und Tobias Henze haben damals ein Policy Paper gemacht, das ist die Nummer 19 aus dem Jahr 2021 auf der Homepage des IW erreichbar. Da sind die ganzen Details drin. Wenn man das liest,
also dieser Werbeblock sei dir gegönnt zum Abschluss.
Ja,
ist ja Information. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.